Fast täglich bin ich noch mit dem Mythos konfrontiert, wonach wir Headhunter von Senior Executives in deren anfänglichen Neuorientierung hochgepriesen werden. Herr Roth, Ihre Kollegen von Z. und R. also Konkurrenzunternehmen, kennen mich gut. Ich arbeite aus Arbeitgebersicht lange Zeit mit denen zusammen und habe schon viele Aufträge an diese vergeben und die wissen, dass ich jetzt selbst suche. Ein paar Monate später ist die Enttäuschung und der Ärger über unsere Zunft groß, denn es habe sich seit Monaten keiner mit einem Joboffer gemeldet. Headhunter sind nicht Ihr Jobvermittler oder Karrierebooster. In der Episode 23 dieses Podcasts haben wir erörtert, wie Headhunter arbeiten, also dass diese B2B fokussiert sind, warum es so schwer ist, gute Headhunter als Bewerber zu treffen und wie es mit Insider-Tipps doch gelingen kann, mal ein Gespräch zu initiieren. In meinen Veröffentlichungen online, unter anderem in der damaligen Episode, in Artikeln, in meinem Coaching, geht mir meines Erachtens ein bisschen der Part unter, dass wir Headhunter überbewertet sind für sie in der Situation auf Jobsuche. In Gesprächen mit Führungskräften bemerke ich oft, dass diese ein, zwei Headhunter-Prozesse erstmal abwarten wollen, bevor sie andere Aktivitäten in der Neuorientierung angehen, was sehr fahrlässig sein kann. Der Impetus der heutigen Episode geht daher einen deutlichen Schritt weiter und möchte die noch immer stark verankerte Hoffnung Headhunter nivellieren und uns Headhunter als Kanal für ihre Jobsuche entheroisieren bzw. zumindest richtig einordnen. Im ersten Teil der heutigen Folge gehen wir darauf ein, warum Sie sich keineswegs auf Headhunter im Zuge Ihrer Neuorientierung fokussieren sollten. Damit meine ich erstens, keine große Hoffnung in bestehende Headhunter-Kontakte kultivieren. Zweitens, keine große Energie investieren sollten, um Headhunter-Kontakte neu zu knüpfen, also mit neuen ein Gespräch zu erreichen. Im zweiten Teil zeige ich Ihnen die beste Möglichkeit auf des zielorientierten Umgangs mit Headhuntern. Also wir gehen der Frage nach, wie Sie uns erfolgreich und maximal effizient, also in großer Reichweite mit Erfolgswahrscheinlichkeit und geringstem Aufwand für Ihre Jobsuche nutzen können, ohne sich überhaupt für ein Gespräch bzw. Kennenlernen aktiv anzubieten. Auch wenn ich in der Episode 23 und in meinem Executive Career Coaching für meine Tipps gelobt worden bin, untermauere ich heute die Aussage, dass Sie sich nicht mit Headhuntern treffen müssen und sich auch keineswegs auf diese als einzigen Kanal bzw. auf wenige Prozesse verlassen dürfen. Es wird eine ausführliche Episode zugegebenermaßen, aber reflektieren Sie gerne in Ruhe die Argumentationsketten, denn ich möchte mit größtmöglicher Transparenz einen Mindset-Shift erzeugen und diese Inhalte finden Sie auch nur hier aus dem Maschinenraum eines Headhunters. Am Ende öffne ich Ihnen den Blueprint für den idealen Umgang mit uns Headhuntern im Kontext des verdeckten Arbeitsmarkts. Lassen Sie uns starten.
Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth.
Kleiner Disclaimer. Diese Episode richtet sich mit den Tipps an Führungskräfte und Top-Manager, mit denen ich im Executive Search täglichen Umgang pflege und nicht an Fachkräfte. Die Systematik in der Jobsuche und Umgang mit Headhuntern ist hier nämlich eine andere. Wenn wir über meinen Alltag sprechen, was denken Sie, wie viele Initiativbewerber bekomme ich schätzungsweise täglich? Ich selbst erhalte 2 bis 3 und wir als Personalberatung allein in Deutschland bekommen ca. 10 Initiativbewerbungen am Tag. Ich spreche von Senior Executives, größtenteils auch auf C-Level und Sie können sich denken, dass ich nicht für jeden einen Job habe, im Gegenteil. Aber lassen Sie es uns strukturiert angehen. Ich möchte Ihnen zunächst 3 Gründe im Detail erläutern, warum Sie sich nicht auf Headhunter in Ihrer Neuorientierung fokussieren sollten, also A, nicht auf Ihre Headhunter-Buddies setzen sollten und B, auch keine Energie in aktive Ansprachen von Headhuntern investieren sollten, um sich für ein Gespräch bzw. Kennenlernen zu empfehlen. Erstens, der erste Grund ist zwar mittlerweile gemeinhin bekannter geworden, jedoch möchte ich hier nochmal detaillierter darauf eingehen. Headhunter sind B2B fokussiert und zwar ausschließlich. B2B-Fokus bedeutet, Headhunter nehmen sich keine Zeit und haben kein Interesse an einem Kennenlernen mit Initiativbewerbern, wenn es kein passendes Mandat für diese im Haus gibt. Wir können absolut nichts für sie tun, wenn wir nicht zufällig eine passende Vakanz im Angebot haben. Denn A, Headhunter konzentrieren sich auf die Auftragsakquise und B, auf die Erfüllung der bestehenden Mandate. Beides fällt unter das Problem B2B-Fokus. Wenn sie auf keines der beiden Themen einspielen, wird es zu keinem Kennenlernen kommen. Es ist ergo nicht der Job eines Headhunters, Jobsuchenden einen Job zu besorgen. wichtig, sondern den Auftrag des Unternehmens zu erfüllen und Aufträge zu generieren, ist der Bedarf. Darauf wird sich konzentriert. Vor allem auf Executive Level gibt es viele Kandidaten und wenige Vakanzen. Daher fließt die Energie in die B2B-Auftragsakquise von Vakanzen, ja, also in die Aufträge. Es gibt keinen Kandidatenmangel auf Executive Level, sondern einen Mandatsmangel, eben diametral zu dem Arbeitsmarkt für Fachkräfte. Wer den Podcast verfolgt, weiß, dass die Schwierigkeit im Executive Search darin besteht, Aufträge auf C-Level zu akquirieren und nicht Kandidaten dafür zu finden. Vor allem Partner von Personalberatung fokussieren ihre Zeit und Energie daher primär auf die Auftragsgenerierung. Alleine durch eine Anzeige generiere ich für eine CFO-Vakanz innerhalb von einer Woche 100 Profile. Vergleichen Sie mein Metier mal mit dem eines Maklers, der in München eine Einzimmerwohnung anbietet. Es ist für diesen schwer, dieses Mandat zu bekommen, aber nicht schwer, die Wohnung an den Mann oder an die Frau zu bringen. Warum sollte man sich also mit Jobsuchenden treffen, um diese schon mal zu kennen, falls irgendwann mal ein Mandat ins Haus schneit? Zeit ist Geld, daher macht es keinen Sinn. Also, es gibt viele Interessenten und wenige Vakanzen auf C-Level, anders als im Fachkräftemarkt. Die Erwartung, die Sie mit Ihrer aktiven Ansprache haben können, ist leider nur die Datenbankaufnahme. Dort befinden sich, aber vor allem bei großen Beratungshäusern, sehr viele Profile, vor allem auf mittlerem und Top-Management-Level. Wir haben zum Beispiel in Deutschland alleine mehrere tausend CFO-Kandidaten in unserer Datenbank. Wie sinnvoll ist die Datenbankaufnahme und gibt es da nicht einen effizienteren Weg, als so viele Headhunter wie möglich händisch anzuschreiben? Dazu sprechen wir später nochmal. Es gibt ergo zwei Interessen eines Personalberaters im Executive Search für ein Treffen mit Ihnen. Der Dienstleister erhofft sich, mit Ihnen für zukünftige B2B-Aufträge vernetzt zu sein, da Sie ein hohes Level haben. Also, dass Sie später in der Funktion des Auftragsgebers auf Unternehmenszeit an diesen denken oder wenn Sie selbst jetzt noch im Job sind, das spielt aber nicht auf Ihre aktuelle Intention Ihrer Jobsuche ein. Oder man hat zufällig ein Mandat in Aussicht oder gerade im Haus, also im Portfolio. Aber auf diese realistische Einschätzung kommen wir bei Problem 3 noch zu sprechen. Ihr Kumpel, egal wie gut Sie den auch kennen als Headhunter bei Z. oder R., um diese beiden Beratungen hier anonymisiert herauszugreifen, nützt Ihnen nichts. Denn er wird Sie nicht aktiv platzieren, sondern das Mandat holen, findet er einen Bedarf vor bei einem Unternehmen. Das ist erfolgsversprechender und lukrativer. Und die Maximalerwartung, die Sie dann haben können, ist, auf seiner Longlist zu landen. Ein passender Exkurs an dieser Stelle. Auch der Wunsch, dass wir Reverse oder Inverse in Ihrem Sinne agieren und Sie bei Unternehmen proaktiv ohne Mandat platzieren, ist nicht angebracht. Als erfolgreicher Headhunter offeriere ich einem Initiativbewerber jetzt nicht mein Netzwerk, denn erstens gibt es eine Chance für Profil bei meinem Kunden, hole ich mir lieber das Mandat, wie ich gerade auch gesagt habe, und packe den Bewerber dann auf die Longlist. Das ist für mich deutlich erfolgsversprechender und lukrativer. Und zweitens vergeben meine Kunden irgendwann keinen Auftrag mehr an mich, wenn ich stetig Initiativbewerber ohne konkreten Need zu platzieren versuche. Ich bin kein Recruiter, der Fachkräfte-CVs an HRler von Stellenanzeigen pusht. Das ist ein anderes Geschäftsmodell und ein anderer Arbeitsmarkt als jener für Führungskräfte. Das kann man als Fachkräfte-Headhunter gut tun und das ist auch ein solides Geschäftsmodell. Viele Senior Executives vermuten, bei einer kalten Empfehlung, also dem Push eines CVs durch mich zum Beispiel, eine prätentiösere Stellung zu erreichen, als wenn sie selbst auf Unternehmen zugehen. Dem ist nicht so, im Gegenteil. Manche Unternehmen denken sogar, der Headhunter möchte dann schon Geld für ein Treffen mit dem Kandidaten. Wir kennen doch den Herrn Roth. Ja. Plus, ich selbst habe keine Zeit und jeder, der das tut, kann meines Erachtens nicht erfolgreich im B2B-Business sein. Falls Sie zu diesem Thema Inverses Headhunting mehr erfahren wollen, hören Sie gerne mal in die Episode 92 rein, in der ich mich mit dem Modell kritisch auseinandersetze. Wir halten also fest, wenn Sie weder dem Akquiseinteresse des Partners einer Personalberatung mit Ihrer Initiativenansprache begegnen können, noch gegenwärtig ein passendes Mandat im Haus ist, das Ihrem Profil entspricht, kommt es zu keinem Gespräch bzw. das Gespräch bringt Sie und den Headhunter auch nicht weiter. Ach ja, auf den Punkt, dass ein Gespräch, also Kennenlernen eines Headhunters ohne ein Mandat, Sie nicht wirklich in der Jobsuche weiterbringt, können wir auch noch kurz eingehen, da Sie so Einblicke in meinen Alltag gewinnen, der mehr oder weniger repräsentativ ist für jeden Executive Search Consultants. Zumindest, wenn der Kollege erfolgreich ist, wenn ich das so sagen darf. Wie viele Senior Executives lerne ich in der Woche kennen? Raten Sie mal. Ich würde sagen 10 bis 15. Im Rahmen meiner Mandate führe ich nämlich Interviews und auch Assessments auf Kandidatenseite. Und zudem treffe ich auch noch Entscheider von Unternehmen im Sinne meiner B2B-Auftragsakquise. Wenn ein jobsuchender Geschäftsführer sich mit mir aus reinem Eigeninteresse nur einmal vor ein paar Monaten getroffen hat mit der Intention, ich hätte ihn auf dem Schirm für ein potenzielles Mandat in Zukunft, reicht mein Erinnerungsvermögen womöglich zum Zeitpunkt des Mandats nicht mehr aus. Und meine Gehirnzellen als jüngster Headhunter in Deutschland auf dem Level sind vergleichsweise noch unverbraucht und frisch. Spaß beiseite, aber man kann sich nicht erinnern. Also Headhunter, die Sie mal getroffen haben, bewirken wahrscheinlich nichts für Sie. Die Tipps aus Episode 23 helfen Ihnen ja, den Umgang zu pflegen und am Tisch zu landen. Aber ich möchte mit dieser Episode dafür sorgen, dass Sie hier keinen Fokus drauf legen, sondern Ihre Zeit anders investieren. Kommt am Ende, wie gesagt. Ein Treffen für ein etwaiges Mandat in Zukunft macht ergo keinen Sinn. Wir tauschen Zeit gegen Geld in unserem Business, die wir lieber in den B2B-Fokus investieren, zumal die Menge an Kontakten das Erinnerungsvermögen trübt. Daher kommt es zu keinem Treffen, sondern zu einer Datenbankaufnahme. Der CV reicht ja erstmal aus, wenn man ihn braucht. Was ist jetzt mit jenen Personalberater-Buddies aus Ihrem Netzwerk, denen Sie schon viele Aufträge B2B vergeben haben? Naja, erstens muss der trotzdem zufällig ein Mandat haben, sonst macht der für Sie keinen Sinn, auch wenn er Sie vielleicht aus Gefallen trifft. Und zweitens darf er Sie, nur weil er Sie kennt, eigentlich gar nicht bevorzugen. Unser Qualitätsversprechen lautet ja, wir suchen den bestmöglichen Kandidaten und das ist nicht unbedingt der, den ich kenne, sondern vielleicht der, den ich geresearched habe. Abschließend zu diesem ersten Problem namens B2B-Fokus nochmal ein Statement, das Sie anregen könnte, Ihren aktiven Approach neuer Headhunter und vor allem das Verlassen auf Ihre Kontakte beziehungsweise grundsätzlich die Einschätzung der realistischen Chancen nochmal zu reflektieren. Mir begegnet fast immer die Unterschätzung der schieren Menge an Prozessen, die man braucht, um auf Executive Level am Ende einen Job zu bekommen. Also es geht um die Masse, Menge und Reichweite. Denn auch wenn Sie auf einer Headhunter-Longlist sind, weil Sie aktiv waren oder angesprochen worden sind, sind Sie A, aufgrund des Longlist-Shortlist-Prozesses mit viel Konkurrenz konfrontiert. B, kann der Prozess vor allem in turbulenten Zeiten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit abgebrochen werden. Oder C, die Stelle ändert sich erstaunlich oft oder Unternehmen finden eine interne Lösung und vieles mehr. Sie sehen, es spricht mehr dafür, dass ein Prozess für Sie nicht positiv im Sinne eines Vertragsangebots ausgeht. Ein Headhunter kann Sie nur auf eine Longlist packen und die anderen Unwägbarkeiten auch nicht wirklich beeinflussen. Verlassen Sie sich also nicht auf einzelne Headhunter oder Bewerbungsprozesse. Sie müssen streuen, also eine gewisse Reichweite und Menge generieren und auch anderweitig aktiv werden. Wie beides geht, erkläre ich gegen Ende der Folge. So, nochmal das Summary zum ersten Problem, B2B-Fokus. Das war jetzt schon sehr ausführlich, kleiner Disclaimer. Auf die anderen Probleme gehe ich nicht so sehr ausführlich ein. Also, Problem B2B-Fokus lautet, Headhunter sind für Ihre Jobsuche kein aktiver Kanal. Sie sollten Headhunter nicht aktiv ansprechen und hier viel Energie und Aufwand investieren. Personalberater im Executive Search sind fokussiert auf die Erfüllung der bestehenden Mandate und auf die Auftragsakquise und nehmen sich keine Zeit für ein Kennenlernen von Initiativbewerber bzw. können nichts für diese tun. Sich mit Headhuntern für den zukünftigen Bedarfsfall einer passenden Vakanz zu vernetzen, macht keinen Sinn. Da es keinen Mangel auf C-Level an Kandidaten gibt, sollte ein Mandat später im Haus sein. Zeit für ein Kennenlernen, für ein etwaiges Zukunftsmandat, ja, macht für Headhunter und auch für Sie keinen Sinn. Das Maximalziel, das man mit der Ansprache von Headhuntern erreicht, ist die Aufnahme der Unterlagen in die Datenbank. Zweitens, also der zweite Grund, der gegen Ihren Fokus auf uns auf Jobsuche spricht, lautet, Headhunter sind nicht der Primärkanal für Stellen im verdeckten Arbeitsmarkt. Outplacement und andere Karrierecoaches empfehlen ihren jobsuchenden Klienten immer ein Zugehen auf Headhunter, da darüber die wirklich wichtigen und interessanten Mandate alle laufen. Das befeuert den weit verbreiteten Irrglauben. Sollten Sie bereits im Vorstand, in der Geschäftsführung oder auf Board-Level gearbeitet haben, können Sie die folgende Frage ganz einfach beantworten. Was tun Sie aus Arbeitgebersicht als erstes, wenn eine Vakanz auf Management-Level entsteht? Vergeben Sie sofort ein Mandat an Headhunter? Nein, Sie evaluieren zunächst Ihr eigenes strategisches Netzwerk. Wen kennen Sie oder wen haben Sie zuletzt kennengelernt, der passen könnte? Ebenso werden Ihre Kollegen, die Inhaber, der Private Equity Owner, der Aufsichtsrat angehalten, das Netzwerk zu eruieren, ob sich dort ein geeigneter Kandidat finden lässt. Erst wenn sich hierbei und parallel dazu auch intern niemand finden lässt, man auch niemanden aus Interims- oder Beratungstätigkeit in die Festanstellung übernehmen kann, erst dann und nur dann wird Geld für externe Partner ausgegeben, sei es für Headhunter oder dann auch irgendwie Stellenanzeigen. Also, wir Headhunter kommen am Ende der Kette erst zum Einsatz. Konträr dazu gehen aber alle Top-Manager vor, wenn sie sich selbst in der Neuorientierung befinden. Sie durchforsten intuitiv zuerst Stellenportale, gehen auf ihre Headhunter-Kontakte zu und schreiben die Top-Headhunter-Adressen an, obwohl sie es aus eigener Erfahrung auf Arbeitgeberseite eigentlich besser wissen müssten. Sind wir ehrlich zueinander und ich kann es auch verstehen. Es ist einfach, convenient und intuitiv angenehmer als kalt neue Kontakte auf Entscheiderebene interessanter Unternehmen anzusprechen, also in das strategische Netzwerk dieser Unternehmen einzutauchen, was aber wiederum der Primärkanal für Unternehmen ist. Das heißt, bevor an uns ein Mandat vergeben wird, können Sie sich in Pole Position auf Entscheiderebene bringen, indem Sie Teil des strategischen Netzwerks der Private Equity Owner, Inhaber, Aufsichtsräte, Vorstand Ihres Zielunternehmens sind. Man braucht uns nur, wenn dieser Kanal und interne Quellen ausgeschöpft worden sind und nichts hervorbringen. Sie sollten Ihre Zeit in die Erweiterung Ihres eigenen strategischen Netzwerks investieren und dabei in das strategische Netzwerk von Unternehmensentscheidern interessanter Zielunternehmen eintauchen und die Zeit darin investieren, denn das ist der Primärkanal der Besetzung für vakante Managementpositionen im verdeckten Arbeitsmarkt. Ein Vorteil, sich darauf zu konzentrieren, ist, im Gegensatz zu Headhunter Longlist und dem offenen Stellenmarkt sind Sie dort in Pole Position ohne Konkurrenz. Wir Headhunter kommen nicht nur später zum Zug, bei uns sind Sie auch noch mit Longlist- und Shortlist-Prozessen, also mit Mitbewerbern, konfrontiert. Wenn Sie aktiv werden wollen, bedienen Sie lieber den Primärkanal, statt uns Headhunter anzusprechen. Um Teil des strategischen Netzwerks zu werden, also in dieses einzutauchen, muss man im ersten Schritt erstmal an den Tisch dieser Entscheider für ein Gespräch kommen. Und wie das funktioniert, erläutert Ihnen die Episode 70 des Podcasts, die ein detailliertes Vorgehen, also ein Leitfaden der Ansprache im verdeckten Arbeitsmarkt für Sie bereithält. Also, zweiter Grund, Headhunter sind nicht nur kein aktiver Kanal, sondern nicht mal der Primärkanal für Sie. Im verdeckten Arbeitsmarkt ist der Primärkanal für die Besetzung von Managementvakanzen das strategische Netzwerk der Unternehmensentscheider. Jetzt kommen wir zum dritten Grund, zum dritten Problem. Wir haben ja erörtert, dass wir ohne Mandat nichts tun können. Wie groß ist denn jetzt der Zufall, dass wir eines im Haus haben, wenn Sie uns ansprechen? Dieser Frage nähert sich das dritte Problem an. Kurzum, es wäre ein sehr unrealistischer Zufallstreffer. Damit meine ich, dass der Zufall extrem unrealistisch ist, dass wir gerade zum Zeitpunkt Ihrer Suche und der an uns gerichteten Ansprache Ihrerseits ein zu Ihrem Profil passendes Mandat im Haus haben. Also der Zufall des Zeitpunktes und der idealen Passung ist wahrscheinlich nicht gegeben. Wie in Punkt 1 erläutert, wäre das ja die einzige Win-Win-Situation, die ein Treffen möglich macht. Sie suchen für sich und wir haben gerade ein passendes Mandat im Angebot. Lassen Sie mich die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses näher erläutern und Ihnen auch hier Einblicke in den Maschinenraum ermöglichen. Frage: Wie viele Mandate hat ein durchschnittlich guter Headhunter, der im Executive Search tätig ist, im Jahr? Was denken Sie? Die Antwort: Im Jahr hat ein Executive Search Headhunter überhaupt nur 10 bis 15 Mandate auf Management Level und noch weniger auf C-Level darunter. Also so viel Potenzial gibt es da grundsätzlich schon mal nicht. Gehen wir noch eine Ableitung tiefer beim Thema Zufall. Zufall 1, es muss überhaupt zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie aktiv suchen sind und sich aktiv an uns wenden, ein Mandat im Haus sein, das mehr oder weniger zu Ihrer Positionierung passt, was bei der besagten Anzahl schon ein unrealistisches Ereignis wäre. Sie müssen also grob passen, Branche und Funktion, Beispiel CEO im Maschinenbau. Zufall 2, sollte ein Mandat mit grober Passung vorhanden sein, das grundsätzlich Ihrem Profil entsprechen könnte, müssen Sie vom Zufall her auch noch besser auf diese Vakanz passen als jene Kandidaten, die das Team um den Headhunter per Research gezielt und systematisch dafür sucht. Also diese Konkurrenz müssen Sie erstmal ausstechen bzw. hier mithalten, um überhaupt Bestandteil einer Longlist zu werden. Um im Beispiel Maschinenbau CEO zu bleiben, wir wurden ja noch auf weitere Details und Kriterien für den Research gebrieft, wie Subbranche, Nische, Maschinenbau, die ist gefragt, genauso wie gewisses Kunden-Know-how, vielleicht auch Netzwerke und gegebenenfalls Track Record im Turnaround, über den Sie dann auch noch verfügen müssten, um Teil der elaborierten Longlist zu werden. Sie sehen schon, da gibt es noch mehr und Sie müssen auch noch mindestens genauso gut passen wie jene, die wir dafür systematisch suchen. Und selbst wenn Ihr Profil geeignet ist, darf der Prozess zur Besetzung nicht zu weit fortgeschritten sein, um noch in den Vorauswahlprozess aufgenommen zu werden. Also auch dieser Zeitpunkt des Prozessfortschritts spielt noch eine Rolle und bekräftigt das unwahrscheinliche Ereignis nochmal. Um das Beispiel fortzusetzen, es dürfen keine Top-2-CEO-Kandidaten in der finalen Phase sein, damit sie noch in die Vorauswahl aufgenommen werden. Diese ganzen Gegebenheiten subsumiere ich unter dem dritten Problem, unrealistischer Zufall. Auf Basis dieser Facts ist der Zufall ergo Limes Null, dass es zu dem Zeitpunkt Ihrer Jobsuche ein passendes Mandat bei dem Headhunter gibt, den Sie ansprechen. Jetzt können Sie noch weitere 20 angehen, um vermeintlich die Trefferwahrscheinlichkeit zu erhöhen und den Zufall herauszufordern. Aber erstens ist es ja nicht erwünscht, wie in Problem 1 beschrieben. Und zweitens erhöht das die Wahrscheinlichkeit nicht wirklich. Und drittens können Sie operativ Ihre Energie auch besser investieren. Und das stelle ich Ihnen später noch dar. Eine Statistik von jemandem, der über 350, jetzt eigentlich schon 400 Executive Searches erfolgreich getätigt hat, also meiner Wenigkeit, besagt, dass es mir genau dreimal gelungen ist, aus einer Initiativbewerbung einen Shortlist-Kandidaten zu machen. Nicht besonders vielversprechend, oder? Ach ja, und auch wenn Sie gegen die große Wahrscheinlichkeit dennoch zum richtigen Zeitpunkt Ihrer Suche und Ansprache im Haus des Headhunters ein passendes Mandat, eine Vakanz antreffen, müssen Sie ja auch noch wollen. Zum Beispiel haben Sie ja auch Ihre Präferenzen und potenzielle Einschränkungen des Wohn- und Arbeitsbereichs zum Beispiel, was alles noch matchen muss, also auch Ihre Präferenzen müssen ja passen. Aber wir können es sicherlich auch bei den ersten Punkten lassen. Für Sie als rational versierter Zuhörer ist die Wahrscheinlichkeitskalkulation des Vorgehens plausibel. Dritter Grund, drittes Problem, das gegen uns spricht, ist also der Zufall, dass gerade zu Ihrem aktiven Approach eines Headhunters ein passendes Executive-Mandat im Haus vorliegt. Das ist höchst unwahrscheinlich. Betrachtet man die grundsätzliche Anzahl der im Executive Search im Haus vorhandenen potenziellen Profile, die Passungswahrscheinlichkeit im Kontrast zur gezielt geresearchten Longlist und den Zeitpunkt des Prozessfortschritts, der auch noch passen muss, das waren ja die drei Gründe, ist der Zufall sehr unrealistisch. Das ist das dritte Problem. Vielleicht noch ein Bezug zu einem Tipp, den ich an anderer Stelle unter anderem in der Episode 23 transparent gemacht habe, wenn Sie auf Personalberatung aktiv zugehen. Nicht den Partner einer Beratung ansprechen, der fast ausschließlich für die Auftragsakquise zuständig ist, sondern den Researcher, Projektmanager oder Head of Research. Denn diese Funktion ist ja für die Mandatserfüllung verantwortlich und hat zudem noch den Überblick über bestehende Mandate im Haus auch anderer Beraterpartner. Dennoch bleibt hier auch der unrealistische Zufall als Argument gegeben. Daher ist mit einem Treffen oder großem Zeitinvest nicht zu rechnen, sollte es kein passendes Mandat gerade dann geben. Auch ein Kennenlernen für zukünftige Mandate bringt diesen Kollegen grundsätzlich nichts sinnvoller, als die Partnerebene anzusprechen, ist es meines Erachtens dennoch. So, jetzt komme ich zu einem kurzen Summary der drei Probleme, die Sie aus dieser Folge mitnehmen sollten. Also warum ist es nicht sinnvoll, Headhunter in der Jobsuche zu fokussieren, also sich auf diese zu verlassen und sich aktiv mit Headhuntern zu vernetzen und an deren Tisch für ein Gespräch kommen zu wollen? Erstens, Headhunter sind kein geeigneter aktiver Kanal für Ihre Jobsuche aufgrund des B2B-Fokus. Ein Kennenlernen bringt Sie oder den Headhunter ohne passendes Mandat im Haus nicht weiter. Zu einem Gespräch kommt es ergo nicht. Das Maximalangebot ist die Datenbankaufnahme. Zweitens, Headhunter sind nicht der Primärkanal im verdeckten Arbeitsmarkt. Das strategische Netzwerk der Unternehmensentscheider ist der Primärkanal. Und das wird zuerst bei aufkommenden Executive-Vakanzen evaluiert, sowie auch weitere interne Evaluationen stattfinden, bevor in Headhunter investiert wird. Drittens, es ist ein sehr unrealistischer Zufall, dass zum Zeitpunkt Ihrer Jobsuche und Ansprache ein Mandat im Haus ist, auf das Sie passen könnten. Darauf sollten Sie nicht bauen und die Energie anderweitig investieren, worauf wir gegen Ende eingehen. Aufgrund der Informationsdichte, denke ich, macht es Sinn, an der Stelle eine kurze Pause einzulegen, damit die Inhalte dieser Folge wirken können. Im zweiten Teil der Episode gehen wir auf die Lösung ein, also beantworten die Frage, wie Sie Headhunter am besten dennoch für sich nutzen können und das sogar ohne sich mit Ihnen zu treffen und mit größerer Joberfolgwahrscheinlichkeit als durch eine Datenbankaufnahme. Das ist kein Cliffhanger, denn beide Teile erscheinen gleichzeitig. Ich möchte es nur bestmöglich konsumierbar für Sie gestalten und wenn ich selbst Podcasts höre, möchte ich ein paar wichtige Punkte nochmal sacken lassen können. Von daher bis gleich.